zwei Erfindungen, von denen man wirklich sagen kann, da ist Musik drin. Darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße heute Patentanwalt Dr. Matthias Rottmann bei mir im Studio. Hallo, Herr Dr. Rottmann, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Unsere heutige Folge wird vor allem für all diejenigen interessant sein, die sich für gute, unverwechselbare Musik interessieren. Wir sprechen über zwei legendäre Tasteninstrumente, das E-Piano Fender Rhodes und die Hammond-Orgel. Herr Dr. Rottmann, Sie hatten mir im Vorgespräch schon erzählt, dass Sie ja ein wahrer Experte eigentlich sind für diese beiden Instrumente, denn Sie haben nicht nur Physik studiert, sondern auch Musik und sind auch selbst Musiker, also spielen auch selber Klavier,
ja, inzwischen oder? Nicht mehr ganz so aktiv, aber ab und zu setze ich mich dann doch noch hin und ich habe natürlich durch meine Tätigkeit in diversen Bands als Keyboarder, bin ich mit diesen Instrumenten auch selber natürlich in Berührung gekommen.
Ja, das heißt, was fasziniert Sie so auch an den Tasteninstrumenten, die wir jetzt genannt haben?
Also was ich an den beiden so faszinierend finde, ist, man hat in beiden Fällen versucht, den Klang eines akustischen Instruments nachzubilden. Also bei der Hammond-Orgel war das einfach die Pfeifenorgel, so wie man sie aus der Kirche kennt. Beim Fender Rhodes war das ein akustisches Klavier. Dieses Nachbilden ist in beiden Fällen nicht wirklich gelungen. Die Instrumente klingen dann doch anders als die akustischen Originale. Aber vielleicht genau deswegen, weil sie eben ihren eigenständigen Klang hatten, haben sie sozusagen ihr eigenes Leben auch entwickelt. Und in der Musikgeschichte sind sie dann an vielen Stellen auch genau wegen ihres eigenen Klangs eben eingesetzt worden und haben eben ihre eigene Geschichte entwickelt und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und es gibt eigentlich ganze Musikrichtungen, die ohne eine Hammond-Orgel oder ohne einen Fender Rhodes so nicht denkbar gewesen wären.
Ja. Fangen wir doch mal bei der Hammond-Orgel an. Sie haben uns auch ein paar Hörbeispiele mitgebracht. Vielleicht hören wir da erstmal rein, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Bescheid wissen und auch ja selber was wiedererkennen womöglich.
Genau, ja gerne. Genau, also das war jetzt die Hammond-Orgel. Das klingt so, mit der ersten Assoziation würde vielleicht mal an Gospelmusik denken. Da hat sie tatsächlich auch geschichtlich zuerst ihre Verbreitung gefunden. Sie kann aber auch ganz anders klingen. Das hören wir jetzt gleich im zweiten Beispiel.
Ja.
Genau, also grooviger. Das war jetzt deutlich rockiger auch. Ja. Und ja, die Assoziation zu Deep Purple, die ist an der Stelle vielleicht schon angelegt. Genau.
Ja. Was steckt denn so dahinter? Wer hat sich dieses Instrument ausgedacht? Vielleicht fangen wir mal damit an, mit der geschichtlichen Entwicklung.
Genau, also der Erfinder dieses Instruments war Lawrence Hammond, ein Amerikaner. Der war selber kein Musiker, aber er hatte in den 30er Jahren einen Wechselstrom-Synchronmotor erfunden, für Uhren eigentlich. Und er suchte einfach nach zusätzlichen Anwendungen für diese Elektromotoren. Und es war so, zu dieser Zeit waren Theater- und Kinoorgeln sehr gefragt. Das muss man sich so vorstellen. Damals gab es noch Stummfilm. Und bei der Aufführung dieser Filme als ja, Begleitmusik sozusagen hat noch jemand live sozusagen Orgel dazu gespielt. Und das waren dann eben spezielle Orgeln, die genau für diesen Einsatzzweck konstruiert wurden, auch als Pfeifenorgeln. Aber es war dann eben der Gedanke, diese zu ersetzen durch elektronische Orgeln. Und weil man die dann zum Beispiel dann günstiger produzieren kann. Und die Anregung zu dieser Hammond-Orgel hat der Erfinder dann noch von einem Mitarbeiter bekommen, der Organist in der Kirchengemeinde war. Und so ist letztendlich dieses Instrument dann entstanden.
Ah ja. Aber das heißt, er hat erst versucht, also Lawrence Hammond hat erst versucht, die Idee von den Uhren, Sie hatten gerade Uhren angesprochen, zu einer Orgel zu übertragen. Das ist ja auch eine ziemlich clevere Idee, oder?
Ja, also der Motor, der sozusagen die Klangerzeugungseinheit der Orgel antreibt, der war einerseits in den Uhren und jetzt wurde er sozusagen übertragen in diese Orgel. Natürlich ein bisschen größer, weil so eine Hammond-Orgel ist natürlich schon ein Instrument, was ja so die Größe von einem Tisch ungefähr hat. Also die Motoren waren in der Orgel auf jeden Fall größer als in den Uhren, aber er hat einfach gesucht, wo kann man diesen Motor noch verwenden und das war so der Grundgedanke.
Ja. Wie und wo hat sich die Hammond-Orgel dann verbreitet? Welche Musikstile hat sie noch so beeinflusst?
Ja, also von diesem Einsatz als Theater- und Kinoorgel Also ich stelle mir das so vor, es gibt ja zum Beispiel viele Jazzmusiker, die dann noch, um sich nebenzu ein bisschen Geld zu verdienen, vielleicht da diese Theaterorgeln gespielt haben und dadurch ist das Instrument schon mal bei den Afroamerikanern dann irgendwann ein bisschen etabliert gewesen und dann war der Schritt nicht mehr so weit zum Gospel oder auch zum Funk und Soul, was ja auch ganz stark afroamerikanisch geprägt ist. Und über diese Verbreitung, ausgehend vom Gospel und dem Bereich Funk and Soul, hat die Orgel dann eigentlich auch in andere Bereiche der Popmusik Eingang gefunden, bis dann später eben zur Rockmusik.
Genau. Was sind dann so klassische Stücke, an die man so denkt? Klassische Musikstücke, von denen man dieses Instrument kennt?
Also ganz ursprünglich waren es tatsächlich Jazzmusiker, die mit dem Instrument als erstes ausprobiert haben. Da gibt es zum Beispiel den Jimmy Smith. Das ist einer der ersten bekannteren Hammond-Organisten. Ein Stück von ihm heißt zum Beispiel Back at the Chicken Shack. Wer möchte, kann das mal einfach bei Spotify oder so suchen und mal anhören, wie das klingt. Ja, es gibt noch vielleicht ein paar Hörbeispiele aus diesem Bereich Funk und Soul. Zum Beispiel von The Meters, das Stück Sissy Strut, das ist so einer der ersten Funk-Titel gewesen. Oder aus dem Bereich Soul gibt es ein Stück von Al Green, Love and Happiness heißt das, wo man auch die Orgel sehr gut hört. Damit ein bisschen weicher und ein bisschen runder vom Klang her. Oder bei Aretha Franklin zum Beispiel, das Stück Lee Cross, das ist so ein Rhythm and Blues-Stück. Da hört man die Orgel auch gut. Also das ist so dieser Bereich Funk, Soul, R&B, der eben afroamerikanisch geprägt war, wo die Orgel dann auch ursprünglich ihre Verbreitung erstmal gefunden hat.
Ja. So, und ich glaube, jetzt wird's etwas kompliziert, aber für Sie als Physiker wahrscheinlich nicht. Wie funktioniert denn so eine Hammond-Orgel? Können Sie das mal erklären?
Ja, also ich glaube, um zu verstehen, wie eine Hammond-Orgel funktioniert, muss man ganz kurz verstehen, wie eine Kirchenorgel eigentlich funktioniert, weil das ja eigentlich das Instrument war, was man nachbauen wollte. Und zwar ist es so, also jeder Ton, den ein Instrument erzeugt, das ist erstmal nicht ein reiner Ton, also keine reine Sinusschwingung, sondern in der Regel sind da Obertöne dabei. Das sind sozusagen weitere Töne, die da mitschwingen und deren Frequenz in einem bestimmten Zahlenverhältnis zur Grundschwingung steht. Und diese Obertöne, die sind für den eigentlichen Klang des Instruments verantwortlich. Also je nachdem, welche Obertöne da wie laut sozusagen mit dazu gemischt wird, je nachdem klingt dann das Instrument so, wie es eben klingt. Und eine klassische Pfeifenorgel, das ist so, man hat die verschiedenen Pfeifen, die liefern allerdings alle jeweils nur eine ziemlich reine Sinusschwingung, also wirklich nur einen Ton ohne Obertöne. Und in der Pfeifenorgel kann man den Klang dann gestalten, indem man die Luft eben in verschiedene Pfeifen reinleitet, damit die dann schwingen. Und man kann dadurch sozusagen die Pfeifen ansteuern, die entsprechende Obertöne für eine Grundschwingung liefern und dadurch seinen Klang selber gestalten. Das macht man, indem man bei der Orgel diese Zugriegel rauszieht und dadurch wird eben in diesem Luftblaswerk, wird dann die Luft eben so in die entsprechenden Pfeifen geleitet, damit diese Obertöne entstehen. Bei der Hammond-Orgel hat man das so gemacht, also man hat diesen Synchronmotor, das war ja der Ausgangspunkt der Erfindung auch, und der treibt verschiedene Wellen an, auf denen Räder sich drehen, das sind die sogenannten Tonräder, also auf Englisch Tone Wheels, und diese Räder haben an ihrem Rand so ein gezacktes Profil, das heißt, wenn die sich drehen, dann wird sozusagen der Abstand des Randes, der variiert dann durch diese Zacken. Und wenn man auf der anderen Seite jetzt einen Magneten hinstellt, dann wird durch diese ja örtliche Bewegung, wird dann in dem Magneten, der dient dann als Tonabnehmer und da wird dann sozusagen durch magnetische Induktion wird dann eine Wechselspannung induziert. Und das ist letztendlich das, was dann den Ton liefert. Der ist auch schon sehr nah dran an der Sinusschwingung. In so einer Hammond-Orgel sind dann noch ein paar Filter drin, um wirklich nur einen reinen Sinuston für jedes einzelne Tonrad rauszubekommen. Und ab dem Punkt hat man dann wieder das gleiche Prinzip wie bei der Pfeifenorgel. Also man hat dann reine Sinustöne, die eben durch diese einzelnen Tone-Wheels erzeugt werden. Und die kann man jetzt wieder zusammenmischen, auch mit so Zugriegeln, dass man eben die Obertonstruktur des jeweiligen Klangs sich zusammenstellen kann.
Okay, und spätestens an dieser Stelle merken wir, dass ein Video auch ganz gut wäre anstelle eines Podcasts, um sich das alles vorstellen zu können, was Sie jetzt beschrieben haben. Aber sehr schön, sehr anschaulich. Wir haben noch ein zweites Instrument, was wir mal vorstellen. Das ist das sogenannte Fender Rhodes. Ja, den Klang, der ist sehr, sehr charakteristisch, finde ich. Den kennt man zum Beispiel von Songs wie You Are the Sunshine of My Life von Stevie Wonder. Das ist so ein sehr bekanntes Stück, das Intro insbesondere. Ja, vielleicht hören wir da auch erstmal rein, ne, bevor wir weiter drüber sprechen.
Gerne, ja. Genau, also man hört, das Instrument klingt so ein bisschen glockig, relativ weich, war jetzt auch so gespielt in so einer Stilrichtung wie R&B oder Soul. Mhm. Es kann aber auch ein bisschen funkiger und das hören wir jetzt gleich noch im zweiten Hörbeispiel. Yeah.
Toll. Ja, also ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, so diesen samtigen Klang, ne? Wer steckt denn dahinter? Wer hat sich das ausgedacht, dieses Instrument?
Ja, also hier ist der Erfinder, der Harold Rhodes. Und ja, wie so viele Erfindungen wurde dieses Instrument auch so aus der Not heraus geboren. Und zwar war es so, dieser Harold Rhodes, der war Klavierlehrer und sollte im Zweiten Weltkrieg verwundete Soldaten unterrichten, damit ihr Genesungsprozess beschleunigt wird. Jetzt ist natürlich eine Kaserne oder ein Lazarett kein Konservatorium. Das heißt, man hat da in der Regel keine Klaviere rumstehen. Und deshalb hat der Herr Rhodes einfach selber kleine, ja, Tasteninstrumente gebaut. Und zwar mit Material, was da einfach vor Ort war. In der Regel waren das alte Flugzeugteile zum Beispiel. Und insbesondere waren das Druckleitungen aus Aluminium. Und aus denen hat er so verschiedene Röhren herausgeschnitten mit verschiedenen Längen und die dann eben mit einer Hammermechanik, wie man das vom Klavier kennt, anschlagen lassen. Mhm. Das Ganze war dann so vom Klang her so ein bisschen wie bei einem Xylophon vom Prinzip her, durch diese metallischen Röhren eben. Und daher kam auch der Name dieses allerersten Instruments, das hieß nämlich damals Xylett. Aha. Genau, also diese Metallschläuche, die dienten sozusagen als Ersatz für die Saiten eines Klaviers, um den Klang einfach zu erzeugen. Genau, da gab es auch schon damals die erste Patentanmeldung dazu, 1945 in den USA. Das war das US-Patent mit der Nummer 2469667. Mhm. Und was aber wichtig ist, zu dem Zeitpunkt war das Instrument noch rein mechanisch beziehungsweise akustisch. Also da war noch nichts Elektronisches mit dabei. Das kam dann erst nach dem Krieg dazu. Da hat der Harold Rhodes dann eben seine eigene Firma gegründet und das Instrument auch so ein bisschen weiterentwickelt und dann eben auch eine elektrische Verstärkung damit eingebaut. Also er hat sozusagen die Schwingung von den Metallröhren dann einfach durch Tonabnehmer abgenommen und dann elektrisch verstärkt, sodass man das eben, ja, dass es letztendlich ein elektrisches Ausgangssignal bekommen hat, das Instrument.
Ja.
Das Ganze war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht recht erfolgreich, also weder kommerziell noch bei den Musikern. Das Ganze hat erst dann nochmal Fahrt aufgenommen, als der Herr Fender von dem Ganzen mitbekommen hat. Fender kennt man als Gitarrenbauer. Mhm. Also er hat die berühmten E-Gitarren Telecaster oder Stratocaster entwickelt und auch vermarktet. Und er war zu dem Zeitpunkt, hatte er eine marktbeherrschende Stellung, was E-Gitarren anging, und das waren auch die ersten E-Gitarren, die wirklich in Massenproduktion gefertigt wurden. Und Fender fand es dann spannend, was der Herr Rhodes mit seinen elektrischen Klavieren da gemacht hatte, und sie haben dann einfach zusammengearbeitet und auch eine eigene Firma dann gegründet. Das war dann eben die Firma Fender Rhodes, von der das Instrument dann auch seinen Namen hatte.
Von welcher Zeit sprechen wir so ungefähr? Wann war das?
Ja, das ist so Ende der 50er Jahre, also 1959 wurde diese Firma Fender Rhodes gegründet. Da gab es dann nochmal eine zweite Patentanmeldung mit dem Titel Electrical Musical Instrument in the Nature of a Piano. Das ist das US-Patent 2972922. Und da wird dann jetzt eben auch beschrieben, wie das mit dieser elektronischen Abnahme des Klangs und so funktioniert.
Und von da hat dann auch das Instrument andere Musikstile stark beeinflusst.
Genau, also dadurch wurde es dann auch kommerziell nochmal erfolgreicher. Mhm. Und ja, es sind dann auch nochmal mehr Musiker darauf aufmerksam geworden und so hat es dann auch seine Verbreitung gefunden dadurch.
Ja, aber die beiden Herren haben sich zusammengeschlossen und ja, sie sagten auch schon Patente angemeldet. Da merkt man so auch, was so Kooperationen auch bringen, ne, in dem Bereich, auch in der Musik.
Ja, und also das war in dem Fall, glaube ich, ganz fruchtbar, die Kooperation, weil eigentlich dieses Prinzip der Tonabnehmer, das war ja von den Gitarren schon bekannt, also es sind vom Grundprinzip her sind das die gleichen Tonabnehmer wie in der E-Gitarre, sind auch in diesen ganzen elektronischen Tasteninstrumenten dann verbaut. Also gibt es ja verschiedene, da gibt es das Fender Rhodes, da gibt es noch ein paar andere, zum Beispiel ein Wurlitzer E-Piano gibt es auch noch. Das hat im Endeffekt, was die Klangabnahme betrifft, das gleiche Prinzip, oder auch von Hohner das Klavinett, das war noch ein deutsches E-Piano von einem deutschen Erfinder. Die haben im Endeffekt alle diese Tonabnehmer von der E-Gitarre verbaut und es sind immer irgendwelche metallischen Klangkörper, die da schwingen, so wie eben die Saite bei einer E-Gitarre.
Ja.
Und deshalb war sozusagen auch Fender prädestiniert dafür, damit einzusteigen, weil auch ein Teil von der Technologie, die er selber verwendet hat, eben auch zum Einsatz kam. Mhm,
okay. Die beiden Instrumente, also sowohl das Fender Rhodes als auch die Hammond-Orgel, über die wir anfangs gesprochen haben, die werden ja in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr produziert, oder?
Nee, heutzutage werden die so nicht mehr produziert. Also es gibt natürlich einen gebrauchten Markt, sage ich mal, bei Kleinanzeigen oder sonst irgendwo. Da gehen die Instrumente tatsächlich zum Teil noch für mehrere tausend Euro über
Wechselliebhaber-Besitzer-Objekte.
Mhm. Genau, ja. Inzwischen macht man das eigentlich so, wenn man diese Sounds nochmal benutzen möchte. Es gibt halt mittlerweile digitale Nachahmungen davon. Die sind inzwischen auch sehr nah am Original dran.
Haben wir auch gerade gehört.
Genau, ja. Richtig, ja.
Das heißt, also davon halten Sie auch viel, dass man sowas dann auf digitale Weise einfach nachahmt.
Ja, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man so ein Instrument original vor sich stehen hat.
Aus Mangel an Alternativen.
Genau, aber also man kann, also kann man schon, aber oft hat man nicht die Ressourcen dazu, sich das alles im Original anzuschaffen. Und dann ist es natürlich praktischer, wenn man das irgendwie auf seinem Laptop alles als digitale Nachbildung hat.
Ja. Spannend. Sie müssen mir jetzt aber nochmal verraten, wie, nochmal zurück zu Ihrer Vita. Sie haben zuerst Physik studiert und dann Musik, was ich auch spannend finde, also auch gerade als Sie das erklärt haben, die Funktionsweise der Instrumente, merkt man ja schon den großen Zusammenhang zwischen diesen beiden Disziplinen. War das so auch der Grund, dass Sie diese Faszination einfach auch mal auf ein anderes Studienfach übertragen wollten und sich in beiden Dingen einfach sehr, sehr gut auskennen und sich dafür faszinieren?
An sich habe ich mich von Grund auf immer halt für Physik und Naturwissenschaften interessiert, aber auch nebenzu mal viel Musik gemacht. Und das war letztendlich der Grund, warum ich nach dem Physikstudium erstmal gesagt habe, ich würde gerne jetzt noch Musik studieren.
Ja.
Aber mich hat schon auch immer in der Musik diese technische und physikalische Komponente immer fasziniert, also auch so Klangerzeugung. Da kann man ja vielleicht auch noch an Synthesizer denken, das ist ja nochmal so ein eigenes Feld, wo man, glaube ich, ohne gewisse Elektrotechnikkenntnisse es nicht ganz so leicht hat, mit dem Instrument irgendwas anzufangen.
Ja.
Also das fand ich schon auch immer spannend und ja, hat mich auch als Musiker immer fasziniert.
Ja, schön. Das finde ich eine tolle Symbiose. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rottmann, für das interessante Gespräch.
Ja, gerne. Danke auch.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.